Willkommen zur Evangeliumsandacht am Sonntag, dem 30. August 2026. Am 13. Sonntag nach Trinitatis geht es um die Art der Liebe und die Hilfsbedürftigkeit der anderen und vor allem, wie wir es finanzieren. Matthäus 25, 40, Christus spricht, was ihr getan habt einem von diesen, meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wir singen nun vom Lied Du hast uns Herr gerufen, die Strophen 1 und 4.
Du hast uns hergerufen und darum sind wir hier. Du hast uns hergerufen und darum sind wir hier. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. Wenn wir hier weitergehen, dann sind wir nicht allein. Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein. Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein.
Hören wir auf verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für diesen Sonntag. Psalm 112. Wohl dem, der Gott fürchte, der große Freude hat an seinen Geboten. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis, von dem Gnädigen, Barmherzigen und Gerechten. Wohl dem, der barmherzig ist und gern leiht, und das Seine tut, wer es recht ist. Denn er wird ewiglich bleiben, der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht. Er streut aus und gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Seine Kraft wird hoch in Ehren stehen. Ein Gebet. Autor unbekannt. Herr, manchmal frage ich mich, wo bist du, Gott? Sicher, im Nächsten, dem Hungernden, den Durstigen, den Fremden, den Nackten, Kranken, Gefangenen, aber auch den Fröhlichen, den Dankbaren und den Geheilten begegnest du. Aber Gott, zeige doch bitte der Welt deine Macht und deine Herrlichkeit. Amen. Lukas Evangelium, 10. Kapitel, die Verse 25 bis 37. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf und versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden, verband ihn und hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich's dir zahlen, wenn ich wiederkomme. Jesus fragte, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Wir singen nun vom Lied, Lass mich, o Herr, in allen Dingen. Die erste Strophe.
Lass mich, o Herr, in allen Dingen auf deinen Willen sinn und dir mich mein. Gib selbst das Wollen und Vollbringen und lass mein Herz dir ganz geheiligt sein. Nimm meinen Leib und Geist zum Opfer hin, Dein Herr ist alles, was ich hab und bin.
Gedanken zur Apostelgeschichte, Kapitel 6, die Verse 1 bis 7, ich lese sie später. Um einem sogenannten systematischen Organisationsaufbau zu verstehen oder anzuleiten, muss man in der Betriebswirtschaft von einer unternehmerischen Prozessstruktur ausgehen. Eine Prozessstruktur enthält zwei verschiedene Aspekte. Zum einen müssen Ressourcen aufgebaut und angelernt werden und zum anderen Arbeitsabläufe, also Abläufe und Prozesse, die den Menschen oder auch Maschinen oder konkreten Arbeitsanweisungen und Vorgängen zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann banal oder hochgradig komplex sein. Will man beispielsweise eine Dienstleistung anbieten, so muss man festlegen, welche Personen welchen Teil dieser Dienstleistung wann, wo, wie, mit was auch erbringen. Will man einen Friseurladen aufbauen, benötigt man beispielsweise Fachpersonal. Man muss die Arbeitsabläufe ordnen und zuweisen, wer wann, was, wie und womit macht. Termine, Haare waschen, Haare oder Bart schneiden, Geld einnehmen, verbuchen, Materialien und Verbrauchsgüter organisieren, kurz, wer erbringt welche Dienstleistung mit welcher Güte und auch zu welchen Kosten. Dieses Vorgehen gilt nicht nur für die Gründung von Unternehmen, sondern ist ein stetiger Anpassungsprozess, auch im Bereich von Religion. Zwar gibt es auch hier Ablaufbeschreibungen wie Liturgien für Gottesdienst oder Taufen, aber häufig nicht wie bei den Dienstleistungs- oder sonstigen Unternehmen, was, von wem, wann, wie und womit und vor allem mit welcher Leistungsgüte erbracht werden soll. Der heutige Bibeltext beschreibt den Beginn eines derart strukturierten Systems und den Prozessaufbau in der Urgemeinde Jerusalem. Es werden 7 Diakone gewählt, denn die Fülle der Menschen, die sich der Gemeinde anschließen, wächst stetig und auch eine Nachwahl des 12. Apostels, also für Judas, reicht nicht aus. Also wird diversifiziert, würde man heute sagen, und stellt 7 neue Diakone ein, also Pflegekräfte für Witwen und Waisen. Wie sich das anhört, lese ich aus Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, also eigentlich die Heidenchristen gegen die Judenchristen, weil ihre Witwen, also die heidenchristlichen Witwen, übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tisch dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen, zu diesem Dienst, nämlich am Tisch, zu dienen, was wir ja nicht wollen. Das war jetzt eine Einfügung. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glauben und Heiligen Geist, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten von Antiochien. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich auf und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Soweit der Text mit einigen unzulässigen Anmerkungen von mir, dass die obrige Heeresleitung, hätte man gesagt, eben nicht selbst dienen will. Also, Organisation kann man nur aufbauen. Das ist eigentlich die große Erkenntnis, wenn man das notwendige Geld dafür hat, auch in der Urgemeinde. Aber woher kommt denn das Geld? Und das ist ja immer ein Blick, den ich als Betriebswirt ganz deutlich mache. Die Antwort ist relativ einfach. Man nimmt das Geld den reichen Mitgliedern ab. Oder besser gesagt, denen, die Vermögen haben, die müssen gar nicht reich sein, aber einem das Haus unter dem Arsch wegzuverkaufen, um das Geld zu verprassen, ist ja auch eine Maßnahme. Wie krass diese Abnahme der Gelder sein kann, wird im Kapitel 5 der Apostelgeschichte hinreichend auch erklärt. Nämlich die Mitglieder müssen ihr Eigentum kommunitarisieren, also abgeben. Nichts darf behalten werden, sonst droht der Tod, wie bei Hananias, der den Acker verkauft und auch eben seiner Frau. Bumm, fallen tot um. Damit ist das Thema erledigt. Wahrscheinlich waren automatisch die urchristliche Gemeinde als Erbe eingesetzt. Offensichtlich wird hier das Prinzip angewendet, welches Jesus für den reichen Jüngling vorgesehen hat. Nämlich, dem sagt er ja, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und folg mir nach. Nur so kann man das hinhocken und darauf warten, dass der Herr Jesus als Christus wiederkommt, irgendwie begründen. Denn das ist ja das Motto der Urgemeinde, wie es in der Apostelgeschichte 2 ab Vers 44 heißt. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Hab und teilten sie aus unter alle, je nachdem, wer es nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also das Geschäftsmodell aus der Betriebswirtschaft her gesehen, nämlich dieser Urgemeinde, ist einfach. Man hockt herum und er freut sich, dass man in Jesus als Christ und seiner Auferstehung, in Kreuz und Auferstehung und nach seinem Tod gerettet ist. Dieses idyllhafte Modell hat natürlich ein praktisches Problem. Wo ist das Klo? Wer besorgt das Essen? Damit man sich freuen und einmütig mal etwas verteilen kann, indem man das bisherige erwirtschaftete Vermögen von gestern eben verprasst. Letztlich ist das nichts anderes als ein Schneeballsystem, was dann auch von der Urgemeinde deutlich in den Bankrott führt, weil man nämlich immer mehr Geld ausgibt, als man neu in diesem Schneeballsystem erzeugen kann. Und das ist das Grundprinzip von Staat, von Dingen, wo man denkt, naja, man hat ja genug Geld und kann es einfach ausgeben. Letztlich leitet die Truppe um den ersten ungetauften Papst und den Bruder Jesus in ihrer menschlichen Idealisierung und Vorstellung, das geht irgendwie weiter. Und obwohl viele Wunder von ihnen behauptet werden, ist aber die Petrus-Truppe offenkundig nicht in der Lage, wie Jesus, aus 5 Broten und 2 Fischen unendlich viel Essen zu herwundern, also hervorzubewundern oder produzieren zu können. Bleibt damit die Frage, wie hat sich Jesus eigentlich finanziert, oder? Ich weiß, in der Andacht heute geht es mal einen seltsamen Weg, aber den müssen wir betrachten, weil irgendwie Kirchen und Religionsgemeinschaften nicht das Geld in den Vordergrund schieben, obwohl es im Hintergrund das Wichtigste ist. Also wer hat Jesus finanziert? Wer hat seine Schuhe gekauft, seine Kleidung oder seine Unterkunft bezahlt? Die Antwort ist auch hier ganz einfach. Es wurde aus Spenden bezahlt. Und gerade nicht aus dem Zwang wie bei Petrus, der ja sein Boot scheinbar nicht verkaufen musste, oder dem reichen Jüngling, dem ja nicht gesagt wurde von Jesus, dein Vermögen überschreib mir und dann folge mir nach. Tja, das ist der feine, aber wesentliche Unterschied der Finanzierung des eigenen Seins dieser Petrus-Truppe. Jesus hat auch nicht die Armen gespeist, sondern geheilt, damit sie selbst mit Hirn und Hand ihr eigenes Leben finanzieren. So ganz anders diese Urgemeinde, die eine Art Jesus-Konzern aufbaut durch Wohltätigkeit mit dem Geld anderer. Und das ist die Gnade Gottes im Evangelium gerade nicht. Evangelium bedeutet nicht, dass wir alles aufgeben und spenden, sondern dass man selbst in der Pflicht steht, für sein Leben, auch wenn man getauft ist, zu sorgen. So einfach ist es. Die Petrus-Truppe schafft ein Schneeballsystem, welches dann auch auf die Spenden der Heiden ausgedehnt wird und ist dann natürlich auch angewiesen. Man sieht es ja heute selbst in der Diskussion, dass sie egozentrisch zuerst die Judenchristenwitwen versorgt haben und eben nicht die Griechen, also die heidenchristlichen Witwen, weil denen sie sich nicht zugeneigt fühlten. Also sie haben erstmal an sich und die Seinen gedacht. Ja, das steht dort heute im Text. Im weiteren Verlauf, als es wirklich dann finanziell an den Rand ging, hat man ein Franchise-System erfunden, von dem ich ja schon öfters erzählt habe, dass man dieses Geld, was eigentlich fehlt, indem man das Schneeballsystem unendlich ausweitet, eben auf Menschen, die woanders quasi und nicht vor Ort das Geld verbrauchen, sondern einfach nur dazu spenden, von den Heidenchristen aus Ephesus, Philippi oder Korinth, auf das man zurückgreift, damit das menschliche Idyll einer fremdfinanzierten Zukunft in der Urgemeinde ermöglicht wird. Dies hat aber, und das ist meine Ansicht, nichts mit der Gnade Gottes im Evangelium zu tun. Das ist ein menschenerfundenes System, wie Menschen glauben, dass ihr eigenes Leben wichtiger sei als das der anderen. Wenn man jetzt heute in diesen Aussagen von damals, von fast 2000 Jahren, das mal ansieht, so könnte man auch der Meinung sein, dass man mit einem Schneeballsystem das Gesundleben der wenigen irgendwie nicht finanzieren kann, aber auch das Thema in der Politik ist. Immer mehr haben wollen, statt geben zu wollen, dann bricht das System nun mal ganz deutlich zusammen. Und das ist auch der Grund von damals wie heute. Letztlich ist der Staat ebenso bankrott wie die Urgemeinde. Er weiß es nur noch nicht, beziehungsweise will es nicht wahrhaben. Dann leiht man sich Geld oder erhebt einen neuen Ablass, eine neue Steuer. Denn die Vielzahl der Nutznießer des Systems wollen ja weiterhin alimentiert werden und haben Ansprüche und Bedürfnisse. Betrachtet man auch die Finanzierung von Religionsgemeinschaften oder anderen statuierten Religionsformen, so stellen wir fest, dass die Mehrzahl der Mitarbeitenden auch von staatlichen, zum Beispiel in Kitas oder Schulen, wenn sie dort als Lehrer tätig sind, oder von sozialversicherungspflichtigen bzw. rechtlichen Rahmenbedingungen wie in der Pflege oder Krankenhaus bezahlt werden, gar nicht von den Kirchen. Und da Kirchen heute ja scheinbar das Geld fehlt, wie behauptet wird, wird zuerst an die Mitarbeitenden gedacht und deren Aufgaben trotz Bezahlung mehr aufs Ehrenamtliche verlagert. Statt Leistungsorientierung ist Ehrenamtsorientierung die Losung für die Hauptamtlichen. Wie lange diese Form der Schneeballfinanzierung von Reich zu Arm noch gelingen wird, wird ja gerade überall diskutiert. Wie wäre es, wenn wir wieder Arbeit um unserer eigenen Gnade willes selbst vornehmen? Wie wäre es, wenn wir Hirn und Hand wieder in die eigene Hände nehmen, damit wir von Mammon unabhängig von den Erwartungshaltungen uns distanzieren, das Evangelium der kostenlosen Gnade weiterhin etablieren könnten? Wie wäre das, wenn man von der eigenen Hände und Hirnarbeit leben müsste und leben kann und trotzdem dem Evangelium zu Dienst sein kann und man nicht sagt, ach, dafür bin ich doch gar nicht zuständig, ich will doch nur verkündigen, aber Menschen das Brot auszuteilen und vielleicht mein eigenes Leben damit zu verdienen, tja, das war schon damals nicht das Thema bei Petrus und seiner Truppe. Also die Antwort könnte sein, nicht erwarten, sondern liefern, weil Gott in Christus mir und dir alles geschenkt hat, was du brauchst. Amen. Wir singen nun vom Lied Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, die Strophen 1 und 4.
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, ist Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr. Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel, wird es nicht untergehen. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, fragt man sich hin und her. Wie finden wir den rechten Kurs zur Fahrt im weiten Meer? Der rät wohl dies, der andere das, man redet lang und viel und kommt kurzsichtig, wie man ist, nur weiter weg vom Ziel. Da, wo man das Laute flieht und lieber horcht und schweigt, bekommt von Gott man ganz gewiss den rechten Weg gezeigt. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen, mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun vom Lied Herz und Herz vereint zusammen die Strophe 1.
Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruh. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, ihr seine Glieder, er das Licht und wir der Schein. Er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein.
Die Segensbitte. Herr, ich bitte für uns und mich um den Segen, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, eleison.